Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir wollen heute über das Thema Souveränität sprechen. Und ich habe mich gerade gefragt, war jetzt dieser Einstieg souverän oder habe ich ihn verstolpert? Klang ich jetzt souverän oder übermotiviert? Auf die Frage oder auf das Thema der Souveränität bin ich gekommen, weil, wie du weißt, ich ja mich vor allem mit dem Thema Philosophie beschäftige oder praktische Philosophie beschäftige, um mein Leben gelassener anzugehen, um Gelassenheit zu kultivieren. Und neulich ist mir durch den Kopf geschossen, vielleicht ist es gar nicht Gelassenheit, vielleicht ist es eben Souveränität, die ich anstrebe oder die ich gerne noch mehr hätte. Insofern würde ich gerne mal mit der Frage einsteigen, wie du diese zwei Themen voneinander abgrenzt. Also worin unterscheidet sich Souveränität und Gelassenheit in der Tiefe? Ist Gelassenheit eine innerliche Ruhe und Souveränität ist so ein aktives Selbstbewusstsein im Außen? Oder wie würdest du es definieren oder unterscheiden?
Gelassenheit ist das Ergebnis von einer souveränen Lebensführung. Also wenn du Souveränität in deiner Lebensführung verwirklicht hast, dich unabhängig gemacht hast von äußeren Erscheinungen, jedenfalls so weit, dass du dich nicht von ihnen aus deiner Mitte reißen lässt, aus deiner Persönlichkeit, sondern darüber stehst. Souveränität kommt, ja, ist vor allen Dingen Begriff aus dem Staatsrecht gekommen, aber es kann auf die Persönlichkeit übertragen werden. Jean Baudin hat da, glaube ich, Staat sei der Souveränität, das heißt souverän, das heißt unabhängige, selbstständige Gesetzgeber, die höchste Autorität. Also es kommt von dem Wort, lateinischen Wort superbus, das heißt darüber stehen, überlegen sein, sich darüber befinden. Und das ist das, was in der Persönlichkeit heißt, also dass du bisher deiner Gefühle, deiner Emotionen, deiner Affekte, du lässt dich da nicht wegziehen, wegreißen von emotionalen Befindlichkeit, sondern du beherrschst die. Du bist der Wagenlenker und nicht die irrationalen Pferde vor dir, die Triebe, Bedürfnisse oder Affekte, sondern du bist der Steuermann. Du kannst sagen, diesen Affekt lasse ich raus oder ich ziehe ihn an. Und du steuerst und wirst nicht gesteuert von deinem Inneren. Das ist souverän. Du bist Herr im eigenen Hause geworden. Und wenn du das verwirklicht hast, wenn du über dir stehst oder eine Dimension mindestens hast, wo du dich immer von der aus du dich steuern kannst. Du bist ja auch Mensch und du sollst ja auch fühlen und du sollst die Gefühle auch ausleben, aber irgendwo eine Institution, die das alles noch einmal ein bisschen kontrolliert und sagt, ist wunderbar, kannst dich gehen lassen oder hier besser, hier stoppst du mal, lass dich da nicht reißen, das schädigt andere oder schädigt dich selbst, hier stehst du drüber. Wenn du das verwirklicht hast, wenn du so der Steuermann deines eigenen Lebens und deiner Gefühlswelt bist, die natürlich auch über einen schwappt, aber die, wenn sie da ist, du sie steuern kannst und sie dich nicht steuern, ohne dass du da ein Wort mitzureden hast. Wenn du da also insofern über deinem ganzen Seelenhaushalt stehst und eine Oberleitung hast, die in Griechen nannten das Hegemonikon, also irgendetwas in dir, das steuert und nach vernünftigen Prinzipien oder nach deinen für dich selbst entschiedenen und gewählten Orientierungen, Werten steuerst, du also im Grunde dein Leben führst, so wie du es führen willst. Und das in jeder Situation, bei jedem Schicksalsschlag, in jeder emotionalen Spannungssituation, wenn dir das gelingt, dann wirst du innerlich sehr ruhig und dann wirst du gelassen. Aber nicht umgekehrt, dass du erstmal Gelassenheit und dann irgendwie noch Souveränität suchen musst. Also es ist das Ergebnis von einer souveränen Lebensführung, von einer souveränen Gestaltung und Ordnung deines eigenen Seelenhaushalts. Daraus folgt innere Ruhe. Ich würde die Souveränität, wir haben ja schon öfters über stoische Philosophie gesprochen, mit dieser inneren Burg vergleichen, die Marc Aurel und Seneca genannt haben, wohin sich der Weise entwickeln sollte. Unerschütterlichkeit des Weisen, das Ziel der stoischen Philosophie. Das ist so ein Zustand. Ich habe eine innere Burg, in die kann ich mich immer zurückziehen. Okay, als Mensch, ich kann auch rausgehen, ich kann auch Gefühle haben, ich kann meinen Gefühlen nachgeben, soll ich sogar tun, sie sollen auch über mich kommen, aber ich habe immer diesen Rückzugsort, in dem ich mich in jeder Situation zurückziehen kann, in dem ich unverletzlich bleibe und in dem mich die Gefühle nicht verführen, von meinem Weg abzuweichen, aus meiner Mitte herauszutreten, mich treiben zu lassen und mich von mir selbst wegziehen zu lassen. Das passiert nicht. Ja, so sehe ich die Unterscheidung. Gelassenheit ist das Ergebnis. Ich kann alles loslassen, was davon auskommt oder wie. Und souverän ist Unabhängigkeit. Das ist eben, ja, der kann, der braucht nichts von außen oder fast nichts von außen. Und er kann alles auch, was er hat im Äußeren, kann er auch in jedem Moment loslassen, ohne dadurch seine Mitte zu verlieren, seine Persönlichkeit aufzugeben, seine Lebensfreude zu verlieren. Er steht darüber. Er ist nicht Herr der äußeren Umstände oder Gegenstände oder Besitzstand oder Anerkennung etc. Er hat irgendwo einen Punkt, eine Stärke, eine Größe, die noch darüber steht.
Also ich habe auch dieses bei sich sein und dann vielleicht letztlich in seiner inneren Burg sein, so als Hauptmerkmal für Souveränität, ja, für mich mal geklärt. Also ich denke, darum geht es mir, dass man in jeder Situation, auch wenn unterschiedliche Kräfte an einem zerren, sei es eben Ablenkung, Wut oder aber auch wieder irgendwelche Ziele, die so über oder Ehrgeiz, was über einen schwappt, aber dass man da bei sich bleibt und das, was man eigentlich als gut erkannt hat, versucht durchzuziehen und darüber dann souverän zu bleiben über diese Versuchungen, so ein bisschen wie bei der Odyssee eben, ne? Wenn die Sirenen kommen, versucht man sich dann, ja.
Ja, man lässt sich nicht verführen, gegen den Felsen zu fahren, wie die allen anderen dann schiffbrüchig an den Felsen zu sterben, sondern man kommt darüber. Wobei er ja symbolischen Hilfsmittel gemacht hat, ja, die Ohren verstopft. Den Ruderern, seinen Freunden hat er gesagt, stopft euch die Ohren voll, damit die Sirenen nicht, euch nicht erreichen.
Ich er hat sich sie an den aber Mast hören, gebunden,
genau, ne? Aber bindet mich nur fester, wenn ich schreie, sollt mich losbinden, wie soll da hinsegeln, dann bindet mich nur noch fester. Er setzt sich dem also aus, aber er, das zeigt auch, diese Ohren, die er dann offen lässt, das heißt, er gestattet den äußeren Einflüssen oder den Gefühlen oder den sehen sie vollkommen von sich Besitz zu ergreifen. Und dann werden dann überwältigen die einen, die Steuerungskräfte. Und man steuert nicht nach Ithaka, sondern auf den Felsen zu und stirbt dann. Das steckt da drin. Und das ist auch mit diesem, die Unerschütterlichkeit des Weisen oder das mit der souveränen Persönlichkeit gemeint, dass das nicht passieren kann, dass die Gefühle mich überwältigen und mich aus meiner Mitte ziehen. Wir nennen das auch außer sich geraten. Der Souverän gerät nicht außer sich. Mhm. Er bleibt immer sich selbst treu in seiner Mitte.
Und das ist eben besonders schwer in so außergewöhnlichen Situationen, finde ich. Ne? Und also so in im Alltag souverän zu sein, ist jetzt auch nicht einfach, aber ist machbar. Während eben dann so in Sondersituationen, wo plötzlich alles aus den Fugen zu geraten scheint, oder aber in Situationen, wo jemand versucht, dir Vorwürfe zu machen oder wo du in Rechtfertigungsdruck bist. Genau da finde ich, und da glaube ich, muss ich auch noch an mir arbeiten, da eben souverän zu bleiben, das ist schon eine hohe Kunst.
Ja, es wäre keine so hoch angesehene Qualität, wenn es so einfach wäre. Nein, wenn es sich richtig hart angeht, das Leben oder Schicksalsschläge oder emotionale Schwachpunkte bei dir berührt, dann ist es sehr schwer für jeden Menschen, bei sich zu bleiben und nicht außer sich zu geraten. Kleinere Formen des Aussichts, Wut, Zorn und all das zu entwickeln. Aber genau das waren eben von der antiken Philosophie die Feinde oder die Seelenkrankheiten, so haben sie sie genannt, die man in den Griff bekommen soll. Und das heißt, man muss auch alle offenen Wunden in seiner Seele, die muss man verstopfen, die muss man heilen. Denn da, wenn man da reinfasst, das ist ja so, dann geraten die Menschen außer sich. Und da es sehr schwer ist, seine Seele vollkommen heil zu machen, seinen Seelengarten vollkommen zu bestellen, dass da immer vielleicht so blinde Flecken bleiben oder häufig jedenfalls, das macht uns anfällig, jedenfalls in dem Bereich. Und wenn dieser Punkt getriggert wird, dann plötzlich haben wir uns nicht mehr im Griff. Aber Ziel wäre es eigentlich, das zu vermeiden, dahin zu kommen. Aber wir bewundern Souveränität in allen Lagen deshalb, weil es eben schwer ist.
Ist dann der Unterschied zwischen Selbstbeherrschung und Souveränität, also oder ist Selbstbeherrschung eine Vorstufe von Souveränität?
Es geht Hand in Hand. Also der Selbstbeherrscher ist in der Tat imstande, alle die aufpoppenden Gefühle, Affekte, die ihn aus der Mitte reißen wollen, zu beherrschen. Also insofern ist Selbstbeherrschung tatsächlich der Weg, der Souveränität bewirkt. Also ich muss tatsächlich Herr im eigenen Hause werden, ich muss der Wagenlenker sein, ich muss die Pferde, die irrationalen Seelenkräfte so erzogen, beschnitten oder auch angetrieben haben, dass sie in einer Harmonie sind, sich untereinander nicht streiten, mit mir nicht in Streit geraten. Denn mit mir in Streit, mit dem Wagenlenker in Streit geraten, das ist eben genau das, wo du dann aus deiner Mitte gerissen wirst, wo du nicht mehr Herr der Sachen bist, sondern wo das Gefühl plötzlich die Herrschaft übernimmt. Irgendein Pferd zieht in der Richtung, horcht nicht auf den Befehle des Wagenlenkers und zieht den ganzen Karren mit, nach links, nach rechts, dabei will geradeaus. Und dann verfehlen wir unsere Ziele, dann verlieren wir die Kontrolle, eigentlich momenthaft jedenfalls, über unseren Lebensweg. Wir entfremden uns von uns selbst und geraten ins seelische Leid. Insofern ist die Selbstbeherrschung tatsächlich der Muskel, um Souveränität zu verwirklichen. Und deshalb wurde die Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin, auch manchmal ein etwas härteres Wort, auch als eine große Kunst, als eine große Tugend angesehen. Ein griechischer Philosoph meinte sogar, es sei die größte Tugend. Denn mit dieser Selbstbeherrschung werde ich erst zum Gestalter meines Lebens.
Es ist einerseits die Selbstbeherrschung und andererseits finde ich auch die Autonomie, die ganz richtig wichtig ist. Mhm. Ich muss erstmal innerlich unabhängig sein, damit ich souverän auftreten kann, damit ich mich jetzt nicht von irgendwelchen Anwürfen, Vorwürfen, schwierigen Situationen aus der Ruhe bringen lasse, sondern das ficht mich erstmal nicht an, weil ich bei mir bin und weil ich authentisch, aber auch eben unabhängig von äußeren Einflüssen, Wünschen, Zwängen eben hier meinen Standpunkt vertreten kann.
Ja, die Griechen haben mehrere Begriffe, die in die gleiche Richtung gehen, dafür erfunden, weil sie wussten, wie wichtig das ist. Da vollendet sich der Mensch, da kommt er in seine Mitte und behält seine Mitte, behält seinen Kurs, bleibt sich selbst gleich. Die Qualität, die alle sokratischen Schulen an ihrem Vorbild Sokrates so bewunderten. Er blieb sich immer gleich in schlechten wie in guten Zeiten. Du kannst auch sagen, er war immer souverän seines Lebens. Ja, die nannten es Autonomie, Autos, selbst, Nomos, Gesetz, selbst gesetzgebend. Kein Mensch schreibt mir meine Gesetze vor, ich gebe sie für mein Leben, meine Werte, meine Orientierung mir selbst. Und das ist auch, deshalb passt das auch gut im Staatsrecht so, der souveräne Staat ist der, der selbst bestimmt, nach welchen Regeln seine Bevölkerung leben soll und lässt sich die nicht von außen. Der andere Begriff ist Autarkie, Autos, Kratos, Macht, die Selbstmächtigkeit. Ich habe die Macht, da klingt die Selbstbeherrschung, ich habe die Macht über mich selbst. Und dann ein ähnlicher Begriff, der das Ergebnis ist, wie ich einleitend sagte, Ataraxie. Das heißt, ich werde nicht erschüttert. Tarato, erschüttert werden, A ist negativ, also Ataraxie heißt die Unerschütterlichkeit des Weisen. Er bleibt sich gleich. Und Marc Aurel hat das mal so beschrieben, tue das, was du tun musst, was deines ist. To katakon, deine Pflicht, was in dir das Tiefste ist und werde, und dann geht er auf ein Bild des Vorsokratikers Empedokles, ja, werde zu der runden Kugel, ja, die runden Kugel, die Freude an ihrer Unabhängigkeit hat oder Einsamkeit heißt es da. Ne? So runden Kugel heißt so abgeschlossen, in sich stimmig, du kannst es nirgendwo greifen, die Kugel, ne? Du rutscht überall ab, sie bleibt so in sich. Und Einsamkeit oder die Unabhängigkeit ist eben genau das, was Venlos erreichte. Du bist unabhängig, du hängst nirgendwo dran, du kannst alles loslassen, du ruhst in dir und dann kommt innere Ruhe, Gelassenheit, dann bist du bei dir in deiner Mitte und versuche dort zu bleiben und dein Leben aus dieser Mitte heraus zu machen und lass dich da nicht rausziehen. Rausziehen heißt Entfremdung, Entfremdung heißt seelisches Leid. Also werde diese abgeschlossene Kugel, sagt Marc Aurel. Ein schönes Bild von Empedokles.
Ich finde ja, dass sich auch entscheidet, ob man schon souverän ist oder agiert, gerade im Scheitern, also souverän zu scheitern da eben nicht den anderen die Schuld zu geben oder die äußeren Umstände zu bejammern und so, ne, sondern da einfach so ein Ding wie so ein, ja, einfach hinzunehmen, souverän zu bleiben, sich nicht innerlich erschüttern zu lassen, sondern souverän die Niederlage hinnehmen oder das Scheitern.
Ja, weil es im Grunde, weil der Souverän erkennt, ja, da ist mein Projekt gescheitert, aber ich bin nicht gescheitert. Ich bleibe auf meinem Weg. Das heißt, er hat sich auch nicht gebunden an das Ergebnis irgendeiner Unternehmung. Das Scheitern ist ja in dem Beispiel, wie du genannt hast, ja äußeres Misslingen von irgendeinem Plan. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass mein Lebensplan damit auch gescheitert ist, sondern es ist ganz natürlich, dass einiges von dem, wie Konfuzius sagt, was wir ausstreuen, aufgeht, aufblüht, anderes eben nicht. Also nicht alle Unternehmungen, alle Ziele, alle Projekte, jede Absicht, die wir jeden Tag entwickeln und die Planungen, davon verwirklicht sich ein Teil bleibt, wird nicht verwirklicht. Und sich dann Ruhe zu bewahren und zu sehen, ja gut, das ist jetzt nicht, das wusste ich ja, dass nicht da alles klappt, aber ich bleibe doch auf meinem Weg, ich bleibe mir selbst treu und mein großes Ziel, ein glückliches Leben zu führen, ist durch das Platzen des Geschäfts, durch das Platzen dieses Plans oder des Tagesplans oder des geplanten Urlaubs, ist dadurch nicht in keiner Weise gefährdet. Das heißt, was sich innerlich und dein Glück unabhängig gemacht von den konkreten Plänen im Leben oder von den konkreten Unternehmungen oder weltlichen Zielen im Außen. Das ist es.
Wie können wir denn dann konkrete Schritte einleiten, wenn wir sagen wollen, was sind so Übungen, Gedanken, die uns helfen, im Alltag souveräner zu bleiben?
Marco Hinser, mache dich zu dieser runden Kugel. Wie macht man das? Indem man sich also auf der mentalen Ebene die Unabhängigkeit pflegt oder sich immer wieder sagt, okay, ich bin nicht mein Besitz, meine Persönlichkeit ist mir wichtiger. Ich bin nicht die Unternehmung, die ich gerade anfange. Es müssen sich nicht alle meine Ziele im Äußeren verwirklichen. Ich bin unabhängig davon. Jede Unternehmung, jedes Ziel, jeder Wunsch, jede Planung hängt von Dingen ab, die nicht in meine Hand liegen. Ich akzeptiere das. Und wenn da was dazwischen kommt, kommt eben was dazwischen. Verliere ich meine Lebensfreude nicht. Also sich innerlich loslösen und sich nicht identifizieren mit äußeren Gütern oder äußeren Zielen, die der Zufall in jedem Zeitpunkt zerstören kann oder bei dem andere Menschen dazukommen müssen oder bestimmte Entscheidungen von anderen Menschen. Also von all den Dingen, die nicht in meiner Hand liegen, da darf ich mich nicht von abhängig machen. Das muss ich mental wissen. Ich bin davon gelöst. Ich weiß, da kann vieles dazwischen kommen. Und sein Selbstvertrauen stärken, das heißt, in mir gibt es einen Kern, der ist wichtig. In mir gibt es einen Weg, den ich jeden Tag beschreite und dem möchte ich treu bleiben, unabhängig davon, was ich da im Außen erreiche. Also dieses mentale Training, sich zu einer Kugel macht man sich und durch seine Vorstellungen nämlich. Umgekehrt, je mehr ich mich mit meinen Zielen im Äußeren identifiziere, mich darüber definiere, wie die anderen, was die anderen von mir denken, von meinem Ansehen, von meinem Besitz oder von meiner Funktion im Unternehmen, desto mehr ich das sage, das ist der Kern meiner Existenz, desto abhängiger werde ich, desto anfälliger werde ich, desto unsouveräner werde ich, wenn in diesem Bereich etwas schief geht oder mal aus dem Ruder läuft. Dann ist sehr leicht der Moment erreicht, wo ich wo ich mich nicht mehr kontrolliere, wo ich wütend werde, wo ich mich ärgere, wo ich verzweifelt bin. Also mache dich innerlich unabhängig, konzentriere dich auf deine inneren Werte, die ganz in deiner Hand liegen, arbeite an denen, betrachte das Leben als Weg, als Abenteuer, in vielen Bereichen als Abenteuer, als eine Blackbox. Du kannst nur dein Bestes tun, aber ob es am Ende was dabei rauskommt, weißt du nicht. Bis darauf, dass am Ende noch bleibt, ich bin mir treu geblieben. Und das ist es, wenn du dich darauf konzentrierst, sagst du, das ist ja mein eigentliches Glück, dass ich mich lebe oder mich versuche auch zu verwirklichen mit meinen besten Kräften. Mehr kann ich nicht tun, darauf konzentriere ich mich. Da bin ich schon glücklich, wenn mir das gelingt. Und was dabei rauskommt oder ob dann auch die konkreten Ziele im Weltlichen verwirklicht werden, ist für mich von sekundärer Bedeutung. Dann kannst du mit Konfuzius sagen, gelingt es mir, freue ich mich, gelingt es mir nicht, freue ich mich auch, weil ich bei mir geblieben bin und mir treu bin und weil ich mich noch spüre.
Gehst du davon aus, dass die meisten Philosophen, also deine Vorbilder, souveräne Typen waren? Also so, ich stelle mir eben Cicero vor, der ja bekannt war als begnadeter Sprecher, Rhetoriker. Ich glaube, das ist schon auch mal etwas, was einem so diesen Appeal von Souveränität gibt. Marc Aurel stelle ich mir eben auch als einen extrem souveränen Kaiser vor. Seneca mit Sicherheit auch jemand, der souverän aufgetreten ist. Oder sind das eher so Vorstellungen, die ich mir jetzt hier mache?
Ich mache mir die gleichen Vorstellungen, bis auf Cicero, da weiß ich nicht so genau. Aber die großen Philosophen der jüngeren Stoa, Seneca, Marc Aurel, Epiktet, haben in ihren Schriften eigentlich dargelegt, dass sie diesen Punkt erreicht haben. Auch, dass Seneca sich ohne mit der Wimper zu zucken den Befehl Neros ausführen konnte, am Ende seines Lebens sich selbst umgebracht hatte. Und dann wahrscheinlich noch mit einem heiteren Gemüt, das zeigt, dass er darüber stand. Also der, bei den dreien schon, bei Cicero bin ich mir nicht ganz sicher. Er hat eine große Bedeutung in der Philosophiegeschichte, weil er uns sehr vieles, was griechisch geschrieben war, ins Lateinische übersetzt hat und überhaupt überliefert hat. Er hat tolle Bücher geschrieben, in denen Philosophien zusammengefasst sind, griechische Philosophien wiedergegeben werden, zusammengefasst sind. Aber das hat er meistens aus anderen Büchern. Er ist nicht so ein originärer, eigenständiger Philosoph wie die anderen drei. Sondern er hat das studiert und hat das auch verstanden. Inwiefern er es aber auch gelebt hat, bei den anderen drei bin ich sicher, dass das der Fall ist, aber bei Cicero bin ich mir nicht sicher, inwiefern das tatsächlich so tief verinnerlicht ist, dass er hat noch ein tragisches Schicksal, er wurde erschlagen am Ende und er kam in die Wirren der Auseinandersetzung zwischen Caesar und Pompeius. Also inwiefern er darüber stand und tatsächlich so souverän war oder ob er dann noch anfällig war, weil er die Philosophie zwar kannte, aber nicht genügend verinnerlicht hatte, sie nicht so vollkommen gelebt hat wie die anderen drei beispielsweise und dass er da vielleicht doch in manchen Situationen nicht souverän war, sondern sich von den Emotionen oder von der Verzweiflung hat hinreißen lassen. Ja, gerade die Verzweiflung, die hatten alle drei anderen drei auch verspürt. Seneca hatte eine schwere Zeit, Marc Aurel hatte eine Menge Schicksalsschläge zu überwinden, große Flut, Pest und die ganzen Kriege an den Grenzen, das war überhaupt nicht einfach, da kann man drüber verzweifeln, ist er nicht, weil er eben souverän war. Aber ob Cicero dann in jedem Moment in der Auseinandersetzung, in der politischen Auseinandersetzung, in die er verstrickt war und in der auch mit der er sich eben teilweise auch identifiziert hat. Ob er da souverän geblieben ist, weiß ich nicht. Ich habe die drei großen, da gibt es auch einen, der hat so drei große Romane über Cicero geschrieben. Harris, glaube ich, heißt er. Ich habe diese Trilogie sehr schön gelesen. Also da schien er mir nicht in jedem Moment souverän gewesen zu sein.
Ich habe noch einen anderen großen Vordenker gefunden, der, finde ich, eine sehr schöne Anleitung gegeben hat für den Moment, wenn es heißt, souverän zu sein. Das ist Viktor Frankl. Wenn der sagt, dass zwischen Reiz und Reaktion der Raum liegt und dass wir in diesem Raum unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion ausüben können. Also sprich, etwas passiert und genau in dem Moment muss ich mir überlegen, wie reagiere ich jetzt darauf? Lasse ich mich da jetzt hinziehen zur Überreaktion, zur Wut, zu was auch immer? Oder reagiere ich eben souverän, bleibe bei mir, versuche mich nicht in die eine oder andere Richtung ziehen zu lassen, die nicht mir entspricht.
Genau, das ist der Raum, wo Souveränität entsteht oder wo sie nicht entsteht. Und wenn du da ein starkes Dazwischen hast, das tatsächlich sagen, zu jedem Gefühl, das aufpoppt, sagen kann, dich will ich nicht. Du tust mir nicht gut, dann bist du souverän. Aber das ist nicht eine Erfindung von Viktor Frankl, sondern von der stoischen Psychologie und Philosophie. Die haben festgestellt, dass jedes Ereignis, jede Wahrnehmung irgendwie automatisch auch ein Gefühl auslöst. Aber, dass es dann eine Station gibt, das ist dieser Zwischenraum, der sagt, dieses Gefühl akzeptiere ich oder akzeptiere nicht. Und das ist die Vorzugswahl, Proheiresis hieß das im Griechischen, wo ich dann aus freien Stücken sage, ja, das Gefühl ist gut oder das Gefühl ist nicht gut. Wobei, wenn ich sage, das Gefühl ist nicht gut, ist es nicht sofort weg dann. Ne? Aber ich kann damit umgehen und ich kann es nicht zulassen, dass dieses Gefühl bei mir eine Reaktion auslöst.
Vorzugswahl nennen Sie das?
Ja, Proheiresis. Ich wähle dann. Da gibt es eben dann von der Vernunft her, da ist ein Gefühl, da ist eine Wahrnehmung da und ich wähle jetzt, stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu? Und dem nicht zustimmen heißt eigentlich im Grunde, ich lasse es nicht in mich hinein oder das Gefühl ist vielleicht da, aber ich richte meine Reaktion nicht danach. Und das ist Souveränität. Der Souverän hat auch vielleicht auch negative Gefühle, die poppen auf. Wir sind da, da ist niemand von frei. Aber die Frage ist ja, bestimmt mich das in meinem Verhalten, in meinem Reden und so weiter? Oder bin ich Herr darüber und sage, nee, dieses Gefühl, dem gehe ich nicht nach. Das ist, ich stimme da nicht mit überein, mit dem Wert, der sich in dem Gefühl ausdrückt. Ich sage nein dazu, das ist ein Impuls von innen, ich gehe dem nicht nach. Und das ist souverän, bei sich bleiben, nämlich bei seinen Werten und gegen emotionale Impulse, die den Werten nicht entsprechen, nein zu sagen. Das hatte die stoische Philosophie sehr gut herausgearbeitet und das ist genau der Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion, von der Viktor Frankl spricht. Von dieser Kontrollinstanz, die sagt, dieses Gefühl lasse ich nicht zu einer Handlung, lasse ich nicht zu einem bösen Wort werden, ja, und sondern das bleibt außen vor, ich bleibe anderen Werten treu und richte mich gegen diesen Impuls.
Spricht ja dafür, dass dieses Thema wirklich wichtig ist, wenn so große Vordenker wie eben die Stoiker da die Grundlage gelegt haben und Viktor Frankl es dann aber halt auch nochmal so toll zusammengefasst hat.
Ja, also vor den Stoikern 300, 400 Jahre vorher ist es das Bild von Sokrates, Platon vom Wagenlenker. Hegemonikon, das Steuernde im Seelenleben, das ist der Wagenlenker, der ist die Vernunft. Und der sollte ein Guter sein, der sollte sein Handwerk gelernt haben, das heißt die irrationalen Triebe und Kräfte in sich sollte er steuern und nicht umgekehrt. Und diese dafür stehen die Pferde. Er sollte sie erzogen haben, genährt haben und dahin geführt haben, dass sie all seinen Befehlen jetzt links, jetzt rechts folgen. Dann kann der Wagenlenker genau das Ziel erreichen, was er ansteuert. Er kann das, also jetzt übersetzt in die Lebensführung, der Mensch kann das Leben führen, das er führen will. Und darum geht es.
Als Souverän seines Lebens letztlich.
Ja, richtig.
Dann würde ich sagen, ich habe noch wieder mal ein paar Punkte mehr verstanden auf diesem Weg, aber auch verstanden, dass er noch ein weiter ist, dieser Weg. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Albert. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Jan. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com